Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Und wir besprechen heute Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Und natürlich nicht für GameCube, wir machen hier keine Retro-Folge, sondern für Nintendo Switch, was jetzt in ein paar Tagen, nämlich am 23.05. an dem ja bisher noch ungewohnten Donnerstag, soweit dann ist, gespielt hat. Der liebe Chris, grüß dich.
Hallöchen und grüß dich auch, Johannes.
Mit Sicherheit eines der meist erwartesten Spiele für die erste Jahreshälfte auf Nintendo Switch, würde ich mal so sagen. Wir haben ja jetzt nicht so die riesen Hochkaräter bisher gehabt. Also ich würde da wahrscheinlich mal ganz oben Princess Peach Showtime ansetzen, weil es natürlich ein völlig neues Spiel war, was auch ja richtig gut geworden ist. Haben wir ja auch hier im Podcast besprochen und natürlich auch auf nintendo-online.de mit einem Test gewürdigt, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, Paper Mario hat natürlich ganz, ganz viele treue Anhänger aus GameCube-Zeiten, nämlich, wie eben schon erwähnt, da ist es damals am 12. November 2004 in Europa erschienen und war auch ganz ordentlich erfolgreich, wobei der Anteil tatsächlich in der PAL-Region, also früher war das ja immer so ein bisschen eingeteilt, da erschienen auch die Spiele dann erst in Japan, dann in den USA, dann in Europa, manchmal war es auch ein bisschen umgedreht, also nicht so, wie man das heute gewohnt ist fast schon, dass es zeitgleich Releases sind, sondern da war das so ein bisschen versetzt und in Europa waren das, glaube ich, gerade mal so fast 200 oder knapp 250.000 Einheiten, also von diesen 2,25 Millionen, wirklich nur so ein kleiner Teil und der Rest hat sich auf USA und Japan dann und den Rest der Welt natürlich verteilt und war dann da quasi noch mal ein bisschen erfolgreicher. Nichtsdestotrotz ist es auch hierzulande ein absoluter Liebling und seit vielen Jahren haben immer wieder auch Fans gefordert, dass das Spiel ja dann doch auch noch mal gerne ein Remake verdient haben sollte und so ist es jetzt eben auch gekommen und jetzt eben kurz vor Release können wir das jetzt schon besprechen. Erscheint es eben jetzt hier nochmal für die Nintendo Switch. Wie hast du damals die Ankündigung miterlebt? War das auch was, wo du dich gefreut hast, wo du gesagt hast, ja, jetzt yes, endlich ist es soweit? Oder hattest du es gar nicht mehr so auf dem Schirm und hast dich trotzdem gefreut?
Also ich fand schön für die Fans auf jeden Fall, dass es angekündigt wurde. Ich weiß, das ist ein sehr beliebtes Spiel gewesen und hat viele Fans. Dennoch hat es sich in Deutschland aus irgendeinem Grund nicht so gut verkauft. Das sieht man auch jetzt an den aktuellen Preisen des GameCube-Teils, die so bei aktuell 130 Euro in einem guten Zustand so liegen. Und dementsprechend ist es eines der teuersten GameCube-Spieler, die so von Mario da sind.
Ja, das definitiv. Da haben einige in den vergangenen Jahren immer noch mal so ein bisschen zugegriffen, auch trotz des hohen Preises, aber um sich halt auch das Spiel noch mal zu sichern. Weil eigentlich war es nicht so wirklich absehbar, dass ausgerechnet jetzt dieses Spiel noch mal ein Remake bekommt. Umso schöner, dass es ja jetzt trotzdem so weit gekommen ist. Und wie du jetzt auch schon erwähnt hast, die Preise für das GameCube-Original sind da so ein bisschen humaner gewesen. Ich glaube, es gab Jahre schon, wo es auch noch mal deutlich über diese 130-Euro-Grenze, was du jetzt erwähnt hast, hinausgegangen ist. Interessanterweise habe ich noch was gelesen zum damaligen Release im November 2004. Und dem ja nicht so riesigen Erfolg in Deutschland, beziehungsweise in Europa. Es erschien auch damals im November Metroid Prime 2 Echoes zum Beispiel, was ja auch gerade für den westlichen Markt damals auf jeden Fall ein Highlight war für GameCube-Spielerinnen und Spieler. Und das hat natürlich nochmal so eigene Konkurrenz aus den eigenen Reihen sozusagen gegeben. Und auch im ähnlichen Release-Zeitraum lag damals Tales of Symphonia, was auch ein relativ beliebtes Spiel war und ja auch eben Rollenspiel nochmal ist, was also einfach nochmal ins gleiche Genre dann mit einfließt. Und dann könnte man sagen, ja okay, ja, da sind halt noch zwei andere Spiele erschienen, aber da muss man das vielleicht nochmal ein bisschen einordnen, dass nämlich 2004 das noch nicht so krass war wie jetzt 20 Jahre später. Da sind einfach nicht so viele Spiele erschienen, nicht in so einer kurzen Taktung. Also das war dann da zu dem Zeitpunkt, klar, November ist das Weihnachtsgeschäft gewesen, da sind natürlich viele Spiele erschienen, aber ich würde behaupten, es war nicht so krass, wie das heutzutage ist, wo man auch wirklich immer ganz doll aufpassen muss, wo man denn so sein Spiel, in welchen Monat man legt, das Erscheinungsdatum. Deswegen das vielleicht nochmal zur Einordnung und zur Retro-Perspektive. Wir haben schon erwähnt, Kritiken hat das Spiel damals auf jeden Fall gut bekommen. Ich glaube, es hat so eine 87, 86, je nachdem, wo man so gerade guckt bei so Vergleichsseiten. Also ordentliches Spiel. Und wie gesagt, für viele ein Highlight. Und wie gesagt, auch schon erwähnt, jetzt große Freude bei Ankündigung des Remakes. Steigen wir aber jetzt mal direkt ein in dieses Remake, was da Christian gespielt hat. Und wollen wir natürlich so ein bisschen erörtern, worum geht's denn? Was gibt's vielleicht Veränderungen? Wie funktioniert das Spiel überhaupt? Denn das ist ja jetzt kein klassisches Jump'n'Run, wie man Mario sonst vielleicht könnte, sondern die Paper Mario-Reihe bedient ja eher das Genre des Rollenspiels, immer mit aber noch so einem kleinen ja, Mario-Kniff, was man sicherlich hier dann auch heute nochmal herausarbeiten können. Aber Chris, warum ist denn Mario jetzt vielleicht wieder in einer misslichen Lage? Welche Story-Hintergründe bietet das Spiel denn hier?
Ja, Mario hat tatsächlich eine Schatzkarte von Prinzessin Peach bekommen, die eine Reise unternommen hat und in Rohling eine Karte bekommen hat von einem Händler. Und diese hat sie dann Mario geschickt, in der Hoffnung, mit ihm auf eine Schatzsuche zu gehen. Allerdings, als Mario den Brief erhalten hat, begibt er sich auch nach Rohling. Aber Prinzessin Peach ist nicht mehr da. Sie ist verschwunden. Stattdessen trifft er auf Gumbrina, die von Bösewichten attackiert wird. Und da hilft natürlich der Held Mario aus und rettet sie quasi vor den Bösewichten, sodass hier Mario schon seine erste Partnerin auf der Reise hat, mit der er dann zusammen Prinzessin Peach suchen möchte. Und sie zeigt auch die Karte, die Mario noch hat, dass Sternjuwelen es in der Nähe von Rohling gibt, beziehungsweise in der Umgebung davon. Und diese Sternjuwelen bergen einen Schatz, den legendären Schatz hinter dem Äonentor. Und diese Karte zeigt Mario natürlich auch Gumbrina, die dann sagt, komm, wir gehen zusammen auf die Suche danach und vielleicht finden wir auf diesem Weg auch Prinzessin Peach.
Das macht natürlich dann Sinn, dann kann man das Positive mit dem weniger Guten verbinden. Die meinen natürlich dann da die Schatzsuche und natürlich dann gleichzeitig noch die Suche nach der Prinzessin. Ist ja mal zumindest eigentlich ein interessanter Ansatz. Klar, die Prinzessin ist mal wieder fort. Aber dass Mario gleich eine neue Partnerin sozusagen an die Seite gestellt bekommt, spielt natürlich dem Genre da auch ein bisschen in die Karten, denn in RPGs ist man ja gerne in der sogenannten Party unterwegs, also mit mehreren Charakteren einfach, die sich dann gegenseitig unterstützen, meistens auch verschiedene Fähigkeiten haben und dergleichen. Man kennt das sicherlich aus dem ein oder anderen Rollenspielchen. Diese legendären Sternjuwelen, die ja dann, glaube ich, in der Anzahl 7 sind, wie würdest du diese Idee einschätzen? Ist das auch damit verbunden dann, dass man da auch unterschiedliche Welten bereist? Oder gibt es die Sternjuwelen auch in selben Bereichen? Oder ist das dann schon quasi so die klassische Aufteilung vielleicht auf 7 Gebiete dann auch?
Ja, also das ist die Aufteilung, dass die in verschiedenen Gebieten zu finden sind. So ist ja beispielsweise ein Sternjuwel in einer Arena, wo er dann in Falkenheim kämpfen musst und dort als Champion hervorgehen musst, um halt eventuell den Meistergürtel mit dem Sternjuwelen zu bekommen. So gibt es dann verschiedene Gebiete und
ja, wie abwechslungsreich hast du die Welten dann gefunden? Du hast ja gerade schon so diesen Namen jetzt erwähnt. Ich finde ja die deutsche Übersetzung in dem Spiel sowieso relativ cool. Also da sind immer mal so witzige Spielereien mit drin eingewebt. Ja genau, zur Frage aber selber, wie abwechslungsreich hast du denn die Welten empfunden? Ist das Stino-mäßig, Wald, Wüste, Eis oder gab es da auch so ein paar Überraschungen dabei?
Es gibt halt klassische, sage ich mal, die du genannt hast. Es gibt ein Eisgebiet, aber da ist man nicht groß und lange. Aber es gibt verschiedene abwechslungsreiche Gebiete, die eindrucksvoll sind, wie zum Beispiel das verwunschene Dorf, was dann das Düsterdorf ist. Und das ist dann schon hängen geblieben und macht einen guten Eindruck. Apropos zu den Anspielungen, die du genannt hast, die fand ich besonders schön. Es gibt Groß Frostheim, angelehnt natürlich an Groß Ostheim, wo Nintendos Sitz mal war.
Ah ja, sehr gut. Ja, das genau. Das gute Groß-Ostheim, wer es noch kennt, da gab es mal eine große Niederlassung von Nintendo, bis das Ganze mal nach Frankfurt dann hauptsächlich umgezogen ist. Stand früher auch auf den Verpackungen drauf. Also auf den Spielen stand immer Groß-Ostheim als Ursprungsort sozusagen. Das gehört aber der Geschichte an. Aber cool, dass das hier auch im Spiel mit Anklang findet. Und das sind wahrscheinlich noch mehr so Anspielungen, vielleicht nicht mal gleich von der Größe, aber glaube, das Spiel hat auf jeden Fall einen Charme, wo man auch mal zumindest mal lächeln muss, oder?
Absolut. Also das hat mich sehr gefreut, diese Anspielung schon. Und
ja,
da hat gibt's man dann ein immer wieder oder andere mal so Momente, wo man dann schmunzeln muss.
Ja. Sehr gut. So soll es sein. Ich finde, das macht auch, glaube ich, so ein bisschen die Reihe aus, dass man da einfach so ein bisschen was zu lachen hat, dass einfach, dass sich das Ganze auch nicht immer so ernst nimmt, weil viele Rollenspiele sind ja dann doch wirklich relativ ernst ausgerichtet und sind oft sehr dramatisch inszeniert und große Geschichten und sowas. Und dann finde ich diesen Ansatz, dass man so ein bisschen lockerer nimmt, dennoch aber irgendwie natürlich eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei hat, so einen guten Mix, finde ich eigentlich ganz cool. Und das passt natürlich auch sowieso zur Welt von Mario. Das vielleicht mal auch noch zur Einordnung, weil das auch jetzt, also mir ist es bekannt so halbwegs, aber nicht jedem sagt das Spiel ja was oder hat das, nicht jeder hat das Spiel vielleicht jetzt auch im Vorhinein schon mal gesehen oder kennt auch gar nicht das GameCube-Original. Ist denn diese ganzen Welten und wo das Ganze sich abspielt, ist das schon, dass man sagt, ah ja, da sind ganz, ganz viele bekannte Mario-Charaktere dabei und auch also Gegnertypen, auch von den Welten her, ist das alles so Pilzkönigreich-Style oder wird da auch nochmal Neues mit reingesteckt, was man vielleicht als Mario-Jump'n'Run-Spieler vielleicht gar nicht kennt?
Ja, also es gibt klassische Charaktere, wie schon erwähnt, Mario und Prinzessin Peach. Aber es gibt auch Bowser in dem Spiel, der eine Rolle einnimmt, den ihr zwischenzeitlich sogar auch spielen dürft, was ich auch ganz cool finde. Und halt auch klassische Mario-Charaktere, die man besiegen muss, wie Goombas. Aber es gibt auch wieder verrücktere Gegner und Charaktere, die halt so klassisch für Paper Mario, also dem ersten Teil sind, oder auch für die Mario und Luigi-Reihe. Da vergleiche ich auch immer wieder gerne, weil da sind auch immer Charaktere, wo man denkt, oh, den habe ich ja noch nie gesehen.
Ja, genau. Also das ist ja der andere Bereich, wo noch so ein bisschen das Genre RPG mit bedient wird. Diese Mario vs. Luigi-Sachen, wo ja auch gemunkelt wird, ob da nicht auch mal ein neuer Ableger demnächst in der Mache sein könnte. Aber das dann vielleicht an anderer Stelle. Ja, auf der offiziellen Website kann man noch so ein paar Charaktere sich auch anschauen. Und gibt zum Beispiel auch eine Barbara, wie ich hier sehe. Auch sieht ganz witzig aus. Bartomb. Also man nimmt da so einen guten Mix, was du jetzt auch erwähnt hast, auch aus bekannten Charakteren, die man eher so aus dem typischen Pilzkönigreich kennt und dann eben noch weitere Charaktere, die jetzt in anderen Spielen eben nicht vorkommen, aber dafür jetzt eben hier in Paper Mario mit vonstatten sind, sozusagen. Bevor wir zum Kampfsystem kommen, interessiert mich jetzt noch, aus welchen Bestandteilen das Spiel denn sonst noch rein gameplay-technisch besteht. So rein vom Außen betrachtet, denke ich, dass einigermaßen oft auch erkundet wird. Zumindest fände ich das ganz cool, weil irgendwie diese Welt auch so schön aussieht, was man so aus Screenshots und aus Videos bisher kennt. Was ist denn sonst noch zu tun, abseits der Kämpfe?
Ja, klassisch für ein RPG ist natürlich auch Dialoge zu führen mit den verschiedenen Charakteren. Es gibt kleine Städte, wo man dann halt die Leute anspricht, die da wohnen. Und daneben her kann man halt viele kleine Gegenstände wie Sternsplitter auf der Welt entdecken, die dann versteckt sind, sodass man dann halt auch in den Gebieten ein bisschen aufmerksam sein sollte und dort nach den versteckten Gegenständen oder Items oder auch Orden, wo wir später vielleicht noch drauf zukommen, diese sammeln kann. Und es macht Spaß, die Welt zu erkunden und Kleinigkeiten zu finden.
Ja, wie frei ist man denn da in der Erkundung? Also ist das schon ein Spiel, was so dich von Abschnitt zu Abschnitt schickt? Oder hat man auch mal die Wahl zu sagen, nee, wir gucken erstmal nach dort und dann gehen wir nach dort? Oder ist es schon eher linear angeordnet?
Nee, das ist linear angeordnet. Du bereist die Gebiete nach und nach und die haben eine vorstrukturierte Struktur.
Ja, aber man muss auch mal vielleicht wieder zurück in ein altes Gebiet oder sowas, ne? Oder nochmal zu Charakteren. Ist das ein Fall oder ist das tatsächlich so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das eine Gebiet abgeschlossen und ich muss da jetzt nie wieder hin?
Also man muss zwischenzeitlich nochmal zurück. Man muss nicht
viel
da machen, aber man muss ab und zu einmal kurz da Kleinigkeiten erledigen. Es gibt auch Nebenaufgaben, die man dort dann eventuell auch erledigen kann noch, die optional sind. Man muss sie nicht machen, man kann sie machen.
Stürzen wir uns auf das Kampfsystem, was ja natürlich auch zu einem Rollenspiel natürlich dazugehört. Und es ist ja in Paper Mario einigermaßen einzigartig, würde ich sagen. Ist auch etwas, was jetzt beim ersten Paper Mario schon relativ neu war, zumindest so in der Konstellation. Klar sind nicht alle Elemente natürlich jetzt von neu aus auf erfunden worden da von Nintendo, aber in der Zusammenstellung und wie es durchgeführt wird, ist es ja dann doch relativ einmalig gewesen damals. Und das natürlich hier auch bei Teil 2. Wie funktioniert das ganze Ding denn? Ist es was man, wo man auch schnell reinkommt? Und wie bist du damit zurechtbekommen? Aber zunächst erstmal, wie funktioniert es denn überhaupt?
Ja, es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. Die Kämpfe werden auf einer Pappbühne ausgetragen. Also die Pappbühne ist immer an der Szenerie entsprechend angelehnt und recht schön gestaltet. Man greift halt mit Mario und einem gewählten Partner an. Man kann dann entweder eine Hammerattacke oder eine Sprungattacke mit Mario auswählen oder halt spezielle Attacken unter Einsatz von Blütenpunkten dann durchführen, die dann natürlich stärker sind. Des Weiteren gibt es auch Sternenattacken, das heißt, ihr erhaltet von dem Publikum, je nachdem wie gut ihr euch anstellt im Kampf, weitere Sternpunkte. Diese könnt ihr dann für Sternattacken einlösen, die dann halt beispielsweise einen starken Angriff für alle Gegner darstellen, also an alle Gegner attackieren oder auch euch und eurem Partner oder Partnerin wieder heilen. Der Partner oder die Partnerin, beispielsweise Gumbrina, kann Kopfnüsse verteilen als spezielle Fähigkeiten, kann aber auch die Gegner scannen, was sehr praktisch ist, um zu sehen, wie viel Leben hat mein Gegner, der vor mir ist. Andere Partner oder Partnerinnen haben andere Fähigkeiten. Auch hier kann man natürlich spezielle Attacken einsetzen, die dann allerdings auch Blütenpunkte kosten. Wenn ihr ein gutes Timing hinlegt bei euren Angriffen, könnt ihr mehr Schaden verteilen. Auch beim Verteidigen könnt ihr mit einem guten Klick auf die A-Taste natürlich ein bisschen den Schaden reduzieren und damit blocken.
Mit dem guten, wenn du jetzt sagst, mit dem guten Klick auf die Taste oder die Betätigung der A-Taste, ist das dann eine Timing-Frage? Wird das dann irgendwie visualisiert?
Bei den Angriffen ist das so, dass das oft ein Timing-Spielchen ist. Man muss dann den richtigen Moment erwischen, wo man entweder die Taste drückt oder verschiedene andere kleine Spieler den Stick loslässt bei einem anderen Gegner, bei der Hammerattacke. Da muss man den dann im richtigen Moment loslassen. Beim Verteidigen, wenn der Gegner halt dann angreift, muss er im richtigen Moment den Knopf drücken, um das zu verteidigen. Das lernt man mit der Zeit, wann da der richtige Moment gekommen ist zum Verteidigen. Man sieht das so ein bisschen, aber die Gegner haben halt so manchmal ihren Kniff.
Aber das heißt, es ist einfach so ein bisschen Geschick dann an der Stelle auch gefragt und das klingt zumindest ja auch ein bisschen, also schon abwechslungsreich. Kann man das schon so zusammenfassen, dass das Kampfsystem jetzt nicht irgendwann ermüdend wird, weil es dann so repetitiv, also dass man immer wieder das Gleiche macht, ist?
Nee, dadurch, dass halt man verschiedene Gegner antrifft im Laufe des Spiels, ist es schon abwechslungsreich. Man kann nicht mit Gumbrina auf einen Stachelgegner springen, das tut ihr weh. Dementsprechend muss man dann so ein bisschen taktieren, welchen Partner oder welche Partnerin nehme ich jetzt in dieser Lage und greife dann mit dem oder diejenigen an. Daher ist das so ein bisschen taktisch auch zu überlegen, wer gerade gefragt ist.
Klingt auch so ein bisschen auch herausfordernd und gleichermaßen eben das, was ich sagte, dass es dann irgendwie nicht zu eintönig wird und sich dann Dinge einfach immer nur wiederholen. Das ist auf jeden Fall schön. Bist du da, es wird mir da gut reingeführt in das ganze Ding, weil man könnte ja auch immer sagen, ja, diese Kampfsysteme bei Rollenspielen sind manchmal auch so überladen irgendwie so, dass man gar nicht mehr weiß, was gibt es denn alles zu tun. Wie reiht sich denn hier das Kampfsystem von Paper Mario ein? Ist das was, wo man gut reinkommt, quasi so hard to learn, easy to master, oder ist es sehr seicht oder kannst du es irgendwie einpendeln?
Also für diejenigen, die schon mal ein Paper Mario gespielt haben, die werden damit zurechtkommen mit dem. Allerdings gibt es auch in diesem einen Charakter, ein Toad, der euch Kampftipps gibt, die optional sind. Und so kann man sich dann nochmal alles vor Augen führen, wie das ganze Kampfgeschehen tatsächlich abläuft. Denn es gibt auch bei der Pappbühne so ein paar Kniffe, denn wir haben ja auch Zuschauer und diese Zuschauer können ein bisschen ab und zu mal ins Geschehen eingreifen. Beispielsweise, wenn du liebe Zuschauer hast, werfen dir den Pilz zu. Wenn du allerdings ein paar Bösewichte im Zuschauerraum hast, die könnten dich auch mit Steinen attackieren. Und dann musst du getimt diese vom Platz befördern.
Naja, okay, also da gibt es dann auch nochmal so ein paar Kniffe. Ja, okay, ist ja cool, dass sie dann jetzt in dieser Neuauflage nochmal vielleicht auch für Neulinge des Genres oder Neulinge von Paper Mario dann nochmal abholen und sagen, okay, wir integrieren hier jetzt nochmal einen kleinen Helfer in der Form, dass hier noch ein Toad vorhanden ist, der einen dann vielleicht nochmal ein bisschen an die Hand nimmt und die ein oder anderen Kniffe dann zeigt. Du hast die Orden erwähnt, die man ja bekommen kann und die man dann ja quasi auch anlegt. Und dann gibt es ja, soweit ich das weiß, verschiedene Möglichkeiten, welchen man anlegt. Das hat dann natürlich verschiedene Effekte. Gab es da irgendeine Kombination oder irgendeinen Orden, den du dann bevorzugt hast und mit dem du dann ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel gesagt hast, so, das ist jetzt mein Stammorden, den behalte ich und der ist für alles gut? Oder hast du das oft variiert?
Also ganz kurz ein Abschweif nochmal. Man steigt auf, indem man halt 100 Sternpunkte sammelt. Die bekommt man nach dem erfolgreichen Abschluss eines Kampfes, nach und nach. Und wenn man 100 gesammelt hat, steigt man ein Level auf. Da kann man sich dann auswählen, ob man 5 KP-Punkte dazu bekommen möchte für Mario, 5 Blütenpunkte für Mario dazu bekommen möchte oder für die Allgemeinheit vielmehr. Oder 3 Ordenpunkte. Mit diesen Ordenpunkten kann man dann halt Orden anlegen. Je nachdem, was man für einen Orden auswählt, verbraucht dieser dann einen Teil der Ordenpunkte und man kann halt dann nur gewisse Anzahl an Orden gleichzeitig aktiv haben. Ansonsten muss man dann austauschen, wenn man einen anderen Orden haben möchte. So gibt es beispielsweise einen Orden, der 6 kostet, den ich ganz gerne mochte, da er halt den Angriff von Hammer- und Sprungattacken um 1 erhöht. Allerdings muss man auch 6 Ordenpunkte dafür verbrauchen. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, man bekommt 3 Ordenpunkte für einen Levelaufstieg, wenn man das auswählen sollte.
Also hat man ja da, ich finde, da ist auch dann wieder rauszulesen, dass man ja auch eine gewisse Varianz hat in Spieldurchläufen, beziehungsweise wenn ich das Spiel spiele und du es spielst, dass wir vielleicht ganz anders davor gehen. Das ist schon so, oder? Also da gibt es dann schon so viele verschiedene Möglichkeiten, dass sich Spieldurchläufe dann auch unterschiedlich anfühlen könnten, oder?
Klar, also man kann vermehrt auf Ordenpunkte gehen und damit halt seine KP bei 10 belassen. Allerdings gibt es auch Orden, mit denen man Marios KP um 5 erhöhen kann, durch Einsatz von 3 Ordenspunkten, sodass das sich dann eventuell ausgleicht. Aber man kann sich einen Fokus legen und ich habe auch schon mal einen Let's Play gesehen, der hat den Fokus tatsächlich nur auf Ordenpunkte gelegt und hat dann dort mit dann die Kämpfe bestritten, sodass es dann durchaus ein bisschen spannender war, weil er nicht viele Leben zur Verfügung hatte.
Okay, ja, dass man da so dass ein bisschen Fokus darauf liegt und sich vielleicht auch das Spiel so ein bisschen zurechtlegt, um dann vielleicht eine gewisse Herausforderung zu haben. Das klingt doch auf jeden Fall interessant. Finde ich immer faszinierend, wie so Kampfsysteme ja sehr differiert einfach dastehen können in unterschiedlichsten Spielen. Und hier scheint wirklich viel dahinter zu stecken, was man ein bisschen erlernen muss, aber was einfach auch machbar ist, zumindest wie du es beschreibst und vor allem denn auch Spaß macht. Macht es denn Spaß, das Kampfsystem? Ich denke ja, oder?
Ja, also mir hat das sehr gefallen. Es hat mir Freude gemacht, die ganzen Kämpfe durchzuführen, besonders gegen die Bosse, weil die natürlich stärker sind und interessanten Kniff immer haben.
Ja.
Bei so Gegnern, die man jetzt schon öfters mal begegnet ist, hat man dann so das Gefühl, ich möchte doch lieber fliehen jetzt aus dem Kampf, weil es bringt mir jetzt auch nicht mehr so viele die Sternpunkte. Also ich kann auch einmal dazu sagen, wenn du erste Mal einen Goomba besiegst, bekommst du noch relativ viele Sternpunkte. Später, wenn du jetzt schon ein paar Level aufgestiegen bist, kriegst du vielleicht noch einen, wenn du Glück hast.
Aber es gibt dann in dem Fall die Möglichkeit, also Goomba ist wahrscheinlich ja so ein einfacher Gegner, vielleicht gerade sogar, wenn es nur einer ist, das dann zu quitten und dem zu entgehen, sage ich mal, den Kampf, wenn ich schon jetzt zum 30. Mal an dem Typ vorbeigelaufen bin, sozusagen.
Genau, also man kann aus dem Kampf fliehen, man muss dafür dann schnell A tippeln, um dann halt die Chancen zu erhöhen, aus dem Kampf zu kommen.
Ja, ja, okay, alles klar. Und das wird vermutlich dann auch einfacher, umso mehr Erfahrung ich habe, dass ich wahrscheinlich dann auch leichter entkomme, vielleicht als am Anfang des Spiels. Ne?
Ja.
Ja, sehr schön. Das klingt doch nach einem runden Kampfsystem und vor allem nach einem Spielbereich innerhalb jetzt des Spiels, was auf jeden Fall fordert ist und zugleich eben, wie du es jetzt schon sagtest, eben dann auch Spaß macht und unterhält und auch genug Variation bietet, ohne dass man da jetzt dann ermüdend draus hervorgeht. Das ist doch eine sehr schöne Sache. Wir haben ja gesagt, wir haben hier ein Remake und es gehört sich ja fast schon, dass man in ein Remake jetzt nicht nur bessere Grafik steckt und vielleicht irgendwie so ein bisschen technische Anpassungen macht. Das haben wir hier sicherlich auch, aber eben sonst auch so ein paar Neuerungen dann trotzdem noch ergänzt. Wie umfangreich sind denn die Neuerungen in diesem Spiel jetzt hier? Du hast ja den neuen Toad schon erwähnt, der jetzt Tipps zur Kampfmechanik gibt, aber darüber hinaus gibt es natürlich noch die ein oder andere Sache, die man hier erwähnen könnte.
Ja, es wurden auf jeden Fall sinnvolle Neuerungen eingefügt in das Spiel und die sind tatsächlich auch durchaus hilfreich, wie beispielsweise auch der Toad, der euch Tipps gibt für das Kampfgeschehen, halte ich auch für sinnvoll. Aber was ich als beste Erleichterung für die Reise gesehen habe, sind die Verbindungsröhren. Es gibt jetzt einen zentralen Ort, wo man dann von dort aus in die verschiedenen Gebiete, wenn man die schon mal abgeschlossen hat, dann besuchen kann und dann halt wieder da relativ zentral hinkommt. Früher war das so, dass man ewig lange Laufwege dafür hatte, um dort dann wieder hinzukommen. Das ist jetzt etwas besser. Allerdings gibt es immer noch innerhalb des Gebietes dann durchaus noch einiges zu laufen. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch die Erweiterung des Inventars von 10 Items, die man mitnehmen kann, auf jetzt neuerdings 15 Items. Was sehr praktisch ist für die Abwechslung auch und man kann auch ein paar mehr Pilze mitnehmen. Man bekommt auch relativ viel tatsächlich auf dem Weg, sodass es dann praktischer ist, die mitzunehmen, anstatt wieder dazulassen vor Ort. Dann gibt es auch noch jetzt so kleine Ankniffe, wo man dann halt schneller die Partner wechseln kann auf der Overworld. So dass das nicht mehr so lange geht. Man muss nicht im Menü gehen, man kann einfach eine Taste drücken und dann halt den Partner schnell aussuchen über ein Radsystem halt. Das finde ich auch sehr praktisch.
Ja, auf jeden Fall, das klingt gut.
Ja, dann gibt es halt noch die verbesserte Grafik, die ja sehr auffällig ist und die Welt sieht auch sehr ansprechend aus. Natürlich auch ein neu arrangierter Soundtrack, der gesetzt worden ist. Apropos Soundtrack, es gibt jetzt auch einen neuen Orden, glaube ich, oder sollte neu sein. Und zwar kann man mit dem Orden GameCube-Musik ablaufen lassen, also die Originaltitel. Die kann man dann anlegen, naja, was ich auch wieder eine coole Idee finde.
Das Spiel hat ja seinerzeit, wir nennen uns 20 Jahre her, den ein oder anderen Dialog gehabt, der so ein bisschen anstößig war, schon damals. Das hat man jetzt, soweit ich weiß, angepasst. Kannst du das so bestätigen?
Ja, es gibt ein, zwei Szenen, wo das so ein bisschen angepasster ist, aber die finde ich jetzt nicht unbedingt störend, dass das geändert wurde. Es sind immer noch genug anstößige und witzige Sachen dabei.
Sehr gut, ja, alles klar. Ja, ich habe das auch nur gelesen, so als Randnotiz, dass man da so ein bisschen Anpassung gemacht hat. Aber das ist ja auch nichts Neues, dass man das gerade bei Spielen macht, die jetzt dann irgendwie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, wo man dann auch mal überlegen muss, naja, war halt auch ein anderer Zeitgeist vielleicht hier und da. Vielleicht hat man hier und da mal auch ein bisschen, ist man da an Grenzen herangetreten, wo man dann heutzutage sagen würde, naja, das ist schon eine Grenzüberschreitung. Das waren jetzt auf jeden Fall keine wilden Sachen, muss man auch sagen, es ist immer noch ein Nintendo-Spiel. Aber ich denke, wer dazu wissen will, der kann das dann im Anschluss gerne mal nachforschen. Und wenn das Spiel dann auch erschienen ist, denke ich, wird es da auch nochmal den einen oder anderen Vergleich geben. Man kann da natürlich immer diskutieren, ja, wenn man so eine neue Auflage macht, warum lässt man es nicht einfach so, wie es war? Aber ich glaube, das, was zumindest den Beispieldialog, den ich jetzt gelesen habe, da macht es auch Sinn und da ist auch gerechtfertigt, dass man das so ein bisschen anpasst. Und passt das dann einfach dann besser jetzt in unsere Zeit? Und da würde ich sagen, muss man dann auch überhaupt kein Problem damit haben, solange das jetzt einfach den Spielinhalt und den Spielspaß und den Sinn dieser Dialoge dann nicht irgendwie so verändert, dass man sagt, hey, das funktioniert doch jetzt gar nicht mehr, finde ich das überhaupt kein Problem. Was vielleicht noch interessant wäre für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wäre, wie umfangreich das Spiel das ist. Kannst du es irgendwo einordnen? Ist das was, wo man jetzt schon lange sitzen dran kann? Oder ist es eher was Kompakteres? Ist ja meistens auch interessant zu wissen, worauf man sich hier so einlässt vom Umfang.
Also ich habe so ungefähr 30 Stunden gebraucht, bis ich die Credits gesehen habe von dem Spiel. Also man hat schon einiges zu tun, je nachdem, wie viele Nebenaufgaben man tatsächlich dann erledigt oder ja, wie weit man das Postgame tatsächlich dann noch spielt. Das ist dann noch mal ein paar extra Stunden dann natürlich, die man hat. Und dementsprechend, man hat einiges zu tun, ja.
Die Nebenaufgaben, das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert bei allen Spielen. Also das ist ja egal, ob das jetzt riesige Open-World-Spiele sind oder jetzt eher hier so ein bisschen was Kompakteres in Form eines Rollenspiels. Es stellt sich immer die Frage, sind die Nebenmissionen oder Nebenaufgaben-Quests so interessant, dass sie mich automatisch irgendwie ranziehen? Gutes Beispiel ist, glaube ich, da sind da die beiden Zelda-Open-World-Spiele, Tears of the Kingdom und Breath of the Wild, wo viele Leute sich regelmäßig in Nebenaufgaben verloren haben, weil sie einen irgendwie so reingezogen haben, ohne dass man da groß drüber nachgedacht hat. Oft ist es aber bei schlechteren Beispielen auch so, dass das dann irgendwie so eine Liste hast, keine Ahnung, da sind dann 20 Nebenaufgaben an irgendein Holzbrett angeschlagen per Zettel und die arbeitest da halt ab, weil du brauchst noch da irgendwie 20 Währungen von irgendwas und dann machst du es halt, damit du irgendwie dich aufleveln kannst oder sowas. Das wäre so ein Negativbeispiel, habe ich jetzt aber auch gar kein Spiel dazu parat, aber sowas gibt es eigentlich immer wieder und das ist immer ein schmaler Grat irgendwie, machst es so interessant, dass es einen von der Hauptmission ablenkt oder ist es dann so belanglos und du musst es aber dann vielleicht sogar machen, weil du irgendwelche, wie gesagt, irgendwelche Credits oder irgendwas brauchst. Wo befindet sich denn dieses Spiel in Sachen Nebenaufgaben hier? Kann man sie vollkommen ignorieren, weil man sie auch nicht braucht für die Hauptmission oder muss man doch ein oder andere Mal rein oder gibt es vielleicht sogar auch einfach interessante Nebenmissionen und macht die sogar vielleicht gerne?
Also die Nebenaufgaben sind komplett optional. Man hat, wie du schon bei dem Negativbeispiel gesagt hast, da musste ich nämlich kichern, ja, das schwarze Brett, wo man dann sich Nebenaufgaben aussuchen kann. Wenn man eine aktiviert hat, muss man die dann erledigen. Es gibt da sehr belanglose Aufgaben, wie zum Beispiel gehe dorthin und hör dir die Geschichte von ihm an für 30 Münzen, was auch nicht so wertvoll ist in der Welt. Man kriegt ordentlich Münzen zusammen, auch ohne die Nebenaufgaben. Aber es gibt auch teilweise interessantere Nebenaufgaben, sage ich mal. Aber man muss die sich schon dann rauspicken, in der Hoffnung, dass da was Interessantes tatsächlich hinter sich verbirgt.
Ja gut, okay, also dann ist das eher jetzt vielleicht nicht ganz so begeisternd wie bei Breath of the Wild, sondern eher vielleicht wirklich, wie der Name sagt, Nebenmission kannst du machen, musst du aber nicht. Wenn man Lust hat, kann man sich da nochmal drauf einlassen. Ich denke, auch hier gibt es sicherlich auch die ein oder andere Sache, die vielleicht dann auch mal noch interessant ist, ja, wo vielleicht auch nochmal vielleicht ein netter Spaß oder ein netter Gag irgendwo noch versteckt ist, bin ich mir relativ sicher. Aber das muss ja dann zum Glück, oder was heißt muss, kann zum Glück jeder dann selbst entscheiden, ob er dem einfach nachgeht, ob er da nochmal Zeit investieren möchte oder nicht. Und da vielleicht auch nochmal zur Einordnung, 20 Jahre altes Spiel, wenn man so möchte, das Original zumindest. Da ist man natürlich jetzt 20 Jahre später, was Nebenaufgaben angeht, hat sich das ja auch weiterentwickelt. Und dann ist vielleicht auch der Vergleich zu Spielen wie Breath of the Wild natürlich nicht ganz fair. Ja, da hat man ja schon vom schwarzen Brett gelernt und hat gezeigt, absolut, wie man es vielleicht auch ein bisschen anders machen kann. Ja, Grafik hast du doch erwähnt, die ist natürlich schicker als damals. Gibt es da noch irgendwas Nennenswertes, wo du sagst, aber Moment, in dem einen Level hat es aber dann doch geruckelt oder ist das alles butterweich und hat dir viel Freude bereitet? Wie sieht's aus da vom optischen, technischen?
Nee, bei mir gab es keinerlei Probleme. Es sah alles ansprechend aus. Mir hat es gefallen. Also ich bin zufrieden mit der Grafik.
Sehr gut. Funktioniert auch gut im Handheld-Modus, so mit Textboxlein und da sind ja viele Details auch in den Leveln. Oder hast du es eh hauptsächlich am Fernseher gespielt?
Ich habe es tatsächlich eher auf dem Fernseher gespielt. Ich habe es ein, zweimal im Handheld-Modus genommen, um mal zu gucken. Aber da ich die OLED-Version habe, sieht das da auch dementsprechend schick aus.
Ja, sehr schön, das freut mich. Hat auch ja wirklich, das kann man gar nicht so richtig in dem Podcast natürlich beschreiben, aber wer das Spiel auch noch gar nicht gesehen hat oder sowas, guckt euch gerne auf jeden Fall Screenshots dazu an oder auch den ein oder anderen Trailer, den Nintendo natürlich für euch da parat hat. Es hat nämlich so einen ganz einzigartigen Look, der ja auch namensgebend ist mit dem Papier und dergleichen. Also das ist wirklich Herz allerliebst und dieses Papierding zieht sich eben halt auch durch bei vielen Sachen. Ne? Also das ist jetzt nicht nur so ein rein optisches Element, sondern auch oft einfach im Gameplay irgendwo verankert oder in den Animationen sowieso. Also das ist ganz, ganz mit viel Liebe gemacht. Ich glaube, das kannst du sicherlich auch bestätigen. Ne?
Ja, absolut. Also da gibt es immer wieder Sachen und Verwandlungen. Man verwandelt sich ab und zu mal in einen Papierflieger oder in einem Papierschiffchen, sodass da ganz nette Anspielungen auf die Papierbasis gelegt sind und auch vorhanden sind.
Ja, sehr schön. Also das auf jeden Fall mal mindestens ein Blick wert. Chris, jetzt zum Ende der Folge stellen wir uns natürlich immer die Frage, ja, für wen ist denn das Spiel was? Warum würdest du es vielleicht empfehlen, wenn du es empfiehlst? Aber das klingt alles danach, als würdest du es empfehlen. Vielleicht kannst du sogar auch jetzt Spielerinnen oder Spielergruppen ausschließen. Ja, versuch mal irgendwie ein Strichchen, Fazit unter das Spiel zu ziehen, wenn du magst.
Paper Mario, die Legende vom Millionentor ist zu Recht eines der Höhepunkte der Reihe, meiner Meinung nach. Also für viele Fans ist es, dass danach die folgenden Spiele nicht mehr so mithalten konnten. Es ist ein wirklich fantastisches Spiel und man sollte sich den Ruck geben, auch hier reinzugucken und das Spiel zu genießen.
Ja, sehr schön. Ist auf jeden Fall auch ein Spiel, wo ich, glaube ich, ein Auge drauf geworfen habe, weil ich habe das Original nicht gespielt. Oder vielleicht, ist auch schon so lange her, vielleicht habe ich es mal irgendwie angespielt oder sowas. Aber ich tue mich ja mit Rollenspiel oft schwer. Ist jetzt nicht mein Hauptgenre, wo ich mich dann bei jedem neuen Rollenspiel, was halbwegs irgendwie eine gute Wertung hat, wo ich mich dann da drauf stürze, sondern ich guck da eher so ein bisschen, ja, unterhält mich das ausreichend genug, weil manchmal finde ich so die Systeme und sowas überladen, aber das scheint mir jetzt hier nicht so und ich habe irgendwie auch Lust auf diesen Humor und auf diesen Charme, der von diesem Spiel ausgeht und ich glaube, das ist noch so eine Lücke, die ich schon füllen sollte und wo ich auch wirklich Interesse habe, mich da drauf zu stürzen. Ich habe das Gefühl, ich bin damit auch nicht ganz alleine da draußen. Ich glaube, da wetzen jetzt schon viele Switch-Besitzerinnen und Besitzer mit den Füßen oder mit auch was auch immer und haben da jetzt auch Lust drauf. Wer noch so ein bisschen sich einlesen will zum Spiel, kann das gerne jetzt auch auf nintendo-online.de tun. Da ist nämlich auch der Testbericht vom lieben Christian jetzt veröffentlicht. Könnt ihr euch nochmal die Wertung auch vor allem jetzt hier nochmal in Schriftform anschauen und natürlich auch den Test sehr gerne lesen. Lasst uns gerne wissen, was ihr vom Spiel haltet, was ihr vielleicht von unserem Podcast, von der heutigen Episode haltet, gerne über Instagram oder auch X, Twitter oder natürlich auch auf nintendo-online.de, da könnt ihr direkt auch unter Christians Review oder gerne auch hier unter die Podcast-Episode posten. Ansonsten, wenn ihr gar nichts schreiben wollt, dürft ihr gerne auch ein paar Sterne hinterlassen bei Spotify oder gerne auch bei Apple Podcast. Das sehen wir auch, da freuen wir uns auch drüber. Und in diesem Sinne würde ich mich bedanken bei dir, Christian. Danke für die Einschätzung zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ne? Ich freue mich immer, dabei zu sein.
Das auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn du da bist. Und wie gesagt, vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns dann in einer der nächsten Episoden wieder, bevor wir dann in den Juli starten mit all den großen Ankündigungsshows und neuen Spielen, die uns da dann sicherlich in der einen oder anderen Form begegnen. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.